SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel. Offene Grenzen oder so geschlossen wie möglich? Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Scholz beraten heute darüber, wie die Migration nach Deutschland begrenzt werden kann. Haupt-3-Thema ist die Frage, ob Asylverfahren in Drittstaaten verlagert werden können. Das ist nach Ansicht von Bremens Regierungschef Bovenschulte von der SPD teuer und ineffektiv. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er:
Wenn wir mal das britische Ruanda-Modell sehen, da sind bisher 284 Millionen Euro an Ruanda überwiesen worden. Aber bisher ist kein einziger Flüchtling überstellt worden, mit Ausnahme einer freiwilligen Ausreise. Und vorgestern war der Tag in Großbritannien, wo die allermeisten Menschen in diesem Jahr per Boot über den Ärmelkanal in England angekommen sind. Also auch die Abschreckungswirkung hat sich nicht eingestellt. Deshalb meine grundsätzliche Skepsis. Hier wird ein kompliziertes Modell diskutiert und es wird der Eindruck entwickelt, damit lassen sich die komplexen Fragen lösen. Und das ist nicht der Fall.
Bovenschulte warb dafür, vielen auf europäischer und nationaler Ebene beschlossenen Maßnahmen Zeit zu geben, um Wirkung zu entfalten. Das sieht auch die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger ähnlich und warnt, so wörtlich, vor neuen, waghalsigen Konstruktionen. Ganz anders argumentiert die Union, Oliver Neuroth.
CDU-Fraktionsvize Spahn hält ein Migrationsabkommen beispielsweise mit Ruanda für rechtlich möglich. Er stellt klar, es gibt kein Recht, nach Deutschland zu kommen. Nach Spahns Worten würde die Drittstaatenlösung auch dafür sorgen, dass die Flüchtlingspolitik mehr Akzeptanz in der Bevölkerung bekommt.
So viel zu den aktuellen Positionen in der deutschen Migrationspolitik. Heute am Weltflüchtlingstag. Nach aktuellen Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind derzeit 120 Millionen Menschen auf der Flucht. Tendenz weiter steigend, sagte der Sprecher des UNHCR Deutschland, Chris Melzer, im SWR.
Wir beobachten jetzt seit 12 Jahren, dass die Zahl immer weiter nach oben geht. Sie hat sich innerhalb von gut 10 Jahren verdoppelt. Das hat angefangen im Grunde mit der Syrienkrise und dem Bürgerkrieg dort, ging dann weiter, zum Beispiel gerade auch dem Fall Kabuls, dass viele Menschen aus Afghanistan geflohen sind, dann aus der Ukraine. Und momentan sehen wir leider noch keine Beruhigung der Situation. Es sind Menschen, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention Flüchtlinge sind, also tatsächlich vertrieben wurden aus politischen Gründen und sogenannte Binnenvertriebene, die im eigenen Land unterwegs sind. Aber wie gesagt, es sind immer Menschen, die gewaltsam vertrieben wurden und keine Wahl hatten.
Menschen auf der Flucht vor Bomben und Raketen wie seit über 2 Jahren in der Ukraine. Jeden Tag. Mit Raketen und Drohnen hat Russland erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen. Dabei sei unter anderem ein Wärmekraftwerk getroffen worden, hieß es von ukrainischer Seite. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Die Anlage habe schwere Schäden davongetragen, teilte der Betreiber DTEK am Morgen mit. 3 Mitarbeiter seien verletzt worden. In 4 Regionen seien zudem weitere Objekte der Energieinfrastruktur beschädigt worden, gab der ukrainische Energieversorger Ukrenergo an. Die Menschen in der Ukraine müssen sich in den kommenden Wochen auf Stromausfälle von bis zu 12 Stunden einstellen, warnte Ukrenergo-Chef Volodymyr Kudrytsky. Aktuell wird der Strom in vielen Fällen im 4-Stunden-Rhythmus für jeweils 4 Stunden abgestellt.
Unterdessen haben sich die EU-Staaten heute auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt. Das hat die belgische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitgeteilt. Die neuen Strafen sollen vor allem verhindern, dass bereits bestehende Sanktionen umgangen werden können und Russland mithilfe westlicher Rüstungstechnologie Waffen für seinen Krieg gegen die Ukraine produzieren kann. Außerdem ist das Geschäft Russlands mit Flüssigerdgas von den Strafen betroffen. Der Vorschlag der EU-Kommission stammt bereits von Anfang Mai, wurde aber nochmal überarbeitet, nachdem Deutschland Vorbehalte geäußert hatte. Offenbar wegen Warnungen aus der deutschen Wirtschaft vor einem zu hohen Verwaltungsaufwand und Umsatzverlusten. Themenwechsel. Die Sorge wegen des Klimawandels ist groß wie nie, und zwar weltweit. Über 80% der Menschen haben bei einer Umfrage der UNO gesagt, sie wünschten sich, dass ihre Regierung, ihre Wirtschaft und Kommunen mehr zur Bekämpfung des Klimawandels täten. Antje Passenheim.
Sie wünschten sich mehr Tempo bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Noch einmal, weit mehr Befragte wollten, dass Länder und Regierungen ungeachtet ihrer aktuellen Konflikte beim Klimawandel stärker zusammenarbeiten. Das Klimavotum des UNDP ist die größte Umfrage zur öffentlichen Meinung über den Klimawandel, die es jemals gab. 75.000 Befragte aus 77 Ländern repräsentieren dabei den Großteil der Weltbevölkerung.
Die Erwartungen sind eindeutig, doch die notwendigen Maßnahmen sind nach wie vor ungenügend. So entwickelt sich beispielsweise die Nachfrage nach Elektroautos in den europäischen Ländern auseinander. Während im Mai in Deutschland die Neuzulassungen um 30% eingebrochen seien, hätten sie in Belgien um fast 45% zugelegt. Das teilte der Autoverband ACEA am Morgen mit. Auch in Frankreich wurden 5% mehr E-Autos zugelassen.
Fokus Südwest.
Die Ankündigung kam gestern für viele doch sehr überraschend. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gibt ihr Amt ab. Als ihr Nachfolger soll Arbeitsminister Alexander Schweizer aus Bad Bergzabern am 10. Juli zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Dreyer selbst hatte ihn gestern als ihren Nachfolger präsentiert. Im SWR erklärte Schweizer am Morgen, dass für ihn der Wiederaufbau im Ahrtal besonders wichtig sei.
Das ist einer der Schwerpunkte einer Landesregierung, muss es auch sein. Ich glaube, dass wir im Ahrtal im Wiederaufbau vorankommen. Aber ich glaube auch, dass es noch ein langjähriges Projekt sein wird. Und ich habe deutlich gemacht, dass ich als zukünftiger Ministerpräsident, sollte ich im Landtag das Vertrauen der Mehrheit bekommen, natürlich auch einen ganz persönlichen Schwerpunkt im Ahrtal sehe.
Sagt der voraussichtlich künftige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer. Am Bodensee in Unteruldingen wird heute Nachmittag im Pfahlbaumuseum ein neues Besucherzentrum eröffnet. 14,5 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Zu sehen gibt es neben den Nachbauten von Pfahlbauhäusern aus der Stein- und Bronzezeit unter anderem einen Einbaum und weitere Originalfunde. Und dabei könne man auch einiges lernen, so Museumsdirektor Professor Gunter Schöbel im SWR.
Wir wissen, was Klimaveränderung bedeutet. Wir forschen und finden Stück um Stück neue Informationen, um zeigen zu können, wie die Menschen damals gelebt haben. Man lernt, wie man umgehen muss, denke ich, mit seinen Wäldern. Wenn man zu viel einschlägt, sind sie am Schluss nicht mehr da und es gibt auch klimatische Probleme. Man lernt auch umzugehen, gerade aktuellerweise ja auch immer wieder im Fokus, was man macht, wenn man in den Überschwemmungsbereichen von Flüssen oder von Seen sitzt.
Die Pfahlbaufelder, mehr als nur UNESCO-Weltkulturerbe. Und damit zum Sport. Insgesamt weitgehend friedlich ist der gestrige EM-Tag in Stuttgart verlaufen, so die Bilanz der Polizei. 30 Anzeigen rund um die EM hat es gegeben, unter anderem wegen Körperverletzung und dem Verwenden von Pyrotechnik. Das Spiel war im Vorfeld als Hochrisikospiel eingestuft worden. Zehntausende Fans haben der Partie entgegengefiebert und dann den 2:0-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn gefeiert. Für die VfB-Spieler in der Nationalmannschaft war das ein ganz besonderes Erlebnis. So wie für Maximilian Mittelstädt.
Ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Märchen. Klar, wenn du hier in Stuttgart spielst. Ich glaube, vor dem Spiel war schon eine gewisse Anspannung da, weil meine ganze Familie war da. Und ich glaube, wir haben alles in einem Spiel sehr, sehr gut bestritten und, denke ich, auch verdient gewonnen.
Und mit diesem zweiten Sieg steht Deutschland schon sicher im Achtelfinale der Europameisterschaft. Noch um den Einzug spielen heute Slowenien gegen Serbien, Dänemark, England und um 21 Uhr Spanien gegen Italien.
Und sonst so?
Es ist Sommer, ab heute ganz offiziell im Kalender, auch wenn das Wetter sich noch nicht so ganz und überall sommerlich zeigt. Ist ja auch einen Tag zu früh, dieser Sommeranfang 2024. Am 20. Juni nämlich schon, liegt am Schaltjahr. Mit Sommerwende. Kein anderer Feiertag ist so mit Schweden verknüpft wie dieser längste Tag des Jahres, an dem es die Schweden auch ordentlich krachen lassen. Es wird getanzt, gesungen, gelacht und getrunken.
Wer den ganzen nicht trinkt, hat einen halben nicht verdient. Das ist Schwedens bekanntestes Trinklied.
Bra!
Spaß und Trinken bis in die frühen Morgenstunden. Und was macht man hierzulande, wo die Sonne heute ja auch erst so gegen 9:30 untergeht? Zum Beispiel am Bodensee.
Ich glaube, ich werde meine Frau einpacken und wir sind oben aus Heiligenberg. Das ist so der Balkon vom Bodensee und da hat man einen wunderschönen Blick auf die Alpen.
Die Frau einpacken und den Sonnenuntergang genießen. Und was, wenn sie doch nicht scheint, die Sonne, wenn es mal wieder regnet im einen oder anderen Ort? Dann könnte man ja vielleicht einfach mal ein bisschen schwedisch werden und im Sommerregen tanzen und singen, bis die Sonne wieder aufgeht.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.